Ich vergesse es selber ja auch immer wieder, aber im Herbst kann man echt noch richtig viel aussehen.
Einfach natürlich gärtnern. Katharina Mork im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es natürlich noch werden wollen. Bei mir ist mal wieder die Sabine zu Gast im Studio. Hallo Sabine.
Hallo Katharina.
Schön siehst du aus. Du hast so eine richtige Sommerbräune irgendwie.
Echt? Warte mal, vorhin hat gerade eine Kollegin gesagt, du Sabine, du siehst auch so ein bisschen fertig aus. Ich glaube, das macht dieses schöne Neonlicht hier im Studio.
Daran wird es liegen, absolut. Sabine, heute tauchen wir mal in die Welt ein der Herbstaussaat. Richtig gehört, auch im September und Oktober. Da gibt es noch verschiedene Gemüsesorten im Garten, die man da anbauen und auf die man sich freuen kann, wenn es dann an die Ernte geht. Sabine, was gibt's denn da alles so?
Ja, auf jeden Fall, Herbstaussaat ist wichtig und ganz ehrlich, ich vergesse es auch immer wieder. Ich ernte dann noch die Tomaten und so weiter und denke gar nicht dran, dass danach dann noch was kommen könnte. Dieses Mal mache ich es aber richtig. Also, manche Gemüsesorten schmecken sogar noch besser, wenn sie spät im Jahr angebaut werden, weil sie dann noch mehr Aroma entwickeln. Manche brauchen sogar auch Frost. Viele kennen ja vielleicht das Thema beim Rosenkohl zum Beispiel. Wenn er Frost gekriegt hat, wird er noch ein bisschen süßer. Dafür sorgen die kühlen Temperaturen und auch die kürzeren Tage. Also auch Pflanzen nehmen wahr, dass die Tage kürzer sind und dann lagern sie mehr Zucker ein, um gut über den Winter zu kommen. Und manches Gemüse bleibt ja auch den Winter überstehen, wie eben zum Beispiel Rosenkohl, Wirsing, Lauch und so. Und eine Kollegin sagte mal, das ist wie eine Postkarte an uns selbst für das kommende Gartenjahr.
Das klingt ja sehr poetisch.
Sehr poetisch.
Klingt auch fast ein bisschen nach Magie. Was hat's da damit auf sich?
Naja, einfach du hast dieses braune Beet vor dir, du krümelst da so ein paar Sämereien rein und dann im nächsten Jahr, ach ja, da habe ich ja was ausgesät, stimmt, wie schön, dass ihr da seid.
Okay, Postkarte, das verstehe ich jetzt, alles klar. Welche Gemüsesorten eignen sich denn für die Aussaat im September und Oktober?
Also alles, was man unter dem Begriff Blattgemüse fassen kann. Fruchtgemüse, das ist hier Tomate, Kürbis, Zucchini und so weiter. Die haben ja das Problem, dass sie erst die Pflanze bilden müssen, dann blühen sie und dann müssen sie auch noch die Früchte hervorbringen. Deswegen sind alle fruchttragenden Pflanzen in der Regel Starkzehrer. Die brauchen besonders viel Nährstoffe, aber ich schweife ab. Also es geht um Blattgemüse und dazu gehört natürlich der gute Feldsalat. Den liebe ich ja sehr. Ich könnte ein ganzes Beet nur voller Feldsalat machen.
Mit Pinienkernen. Richtig lecker.
Ja, genau. Und dann so gratinierter Ziegenkäse darüber.
Ein bisschen Knoblauchdressing.
Ja.
Ich weiß, was ich heute Abend zum Essen mache.
Oh, darf ich kommen?
Auf jeden Fall, wann geht's los? Eingeladen.
Ich putze auch. Feldsalat putzen ist ja immer ein bisschen mühsam.
Ach, ich habe einen Geschirrspüler, alles gut.
Nein, ich meine den Feldsalat, die Pflanze.
Ach so!
Da schmeißt du den Feldsalat in deine Spülmaschine.
Ja. 70 Grad, dann ist er schön, schön weich. Okay, zurück zum Thema.
Das geht ja gleich los. Das geht ja gleich gut los. Also Feldsalat, Spinat geht natürlich auch im September, Oktober. Alles, was so unter Asiasalate fällt, Blattsenf, Winterkopfsalat, Wintersteckzwiebeln, Knoblauch, all das kann man machen. Und dabei sollte man aber darauf achten, dass da auf den Samentütchen bitte draufsteht, geeignet für die Herbstaussaat. Es gibt einfach manche Blattsalate oder auch Asiasalate, die sind eher nur fürs Frühjahr geeignet. Das steht aber immer auf der Packung. Also einfach mal Tütchen umdrehen, lesen und dann weiß man mehr dazu.
Das steht aber in jedem Fall drauf, ob es für die Herbstaussaat geeignet ist oder nicht. Und wenn nicht, dann besser Finger davon.
Dann wirklich besser Finger davon lassen oder man sagt, ach, ich habe so wenig experimentiert im Jahr, dann fange ich das jetzt mal an. Ausprobieren, finde ich, gilt immer, weil manchmal sind die Pflanzen auch anders drauf, als auf den Tüten draufsteht. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, der hält sich dran und dann läuft das auch. Was ich total spannend finde, ist die Wintererbse. Die verträgt nämlich Temperaturen bis minus 15 Grad.
Wenn sie gekeimt ist?
Ja.
Wahnsinn.
Wenn sie da schon so rumsteht. Das finde ich auch ziemlich cool. Das heißt, du säst sie aus im Herbst und erntest sie ab Mai. Das heißt, du hast dann vor jeglicher möglichen Erbsenernte im Freiland, hast du schon deine Wintererbsen, die du im Mai ernten kannst. Und die Knöllchenbakterien, die diese Wintererbse auch hat, wie alle Erbsen, Die sammeln den Stickstoff aus der Luft, das heißt, die bauen sich ihren eigenen Stickstoff. Und wenn du die erntest, lässt du am besten die Wurzeln in der Erde und dann bleibt auch der Stickstoff in der Erde. Mhm. Ziemlich cool, oder?
Also so Wahnsinn, wie viel man hier immer noch dazulernt. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendeine Erbsenart bei minus 15 Grad noch lebt. Ja. Dass überhaupt irgendwas bei minus 15 Grad noch großartig Lust hat zu leben.
Ziemlich cool, ne? Also ja. Das finde ich auch ganz lustig. Und dann gibt es auch noch den Winterportulak. Den gibt es hier bei uns auf dem Hamelner Wochenmarkt auch immer zu kaufen seit ein paar Jahren.
Was war denn Portulak nochmal?
Das ist auch so ein kleines Blattgemüse, der macht irgendwie so fast nierenförmig geformte Blätter.
So aus Mangold?
Nee, viel, viel kleiner. Aha. Viel, viel kleiner. Ja, ist einfach auch so ein Gemüse, was man als Blatt roh in den Salat schnippeln kann. Oder sogar als ganze Pflanze reinschmeißt, weil der
so
ist
wie
ja nicht
Babyspinat.
So groß. Ja, so ungefähr.
Ah.
Genau. Und der braucht nämlich Temperaturen am liebsten unter 12 Grad, da keimt der am besten. Komischerweise, frag mich nicht warum, aber so ist er bislang durch die Evolution gekommen. Das scheint sich bewährt zu haben und du kannst ihn schon nach 6 bis 8 Wochen ernten. Und du kannst die Blätter roh essen oder auch die älteren, größeren Blätter, da lohnt es sich dann auch, die zu kochen, wie Spinat kannst du den dann zubereiten.
Mhm. Wie mache ich das denn mit dem Aussehen, Sabine? Also wie gewohnt immer hinschmeißen und abwarten, oder wie?
Ja, genau. Einfach rauf aufs Beet und wird schon. Mhm. Na, tatsächlich wie immer. Also das Beet erst schön vorbereiten, auflockern, gerade harken, Steine, Unkraut raus, Rille machen, so tief, wie es sein soll. Das ist unterschiedlich für die verschiedenen Gemüsearten. Meistens ist es so, je größer das Korn ist, desto tiefer sollte es in die Erde kommen. Die kleinen Samenkörner, also wenn die so, weiß ich nicht, 3 Zentimeter in die Erde kommen, dann schaffen die manchmal den Weg an die Oberfläche nicht. Also man muss jetzt nicht mit dem Zollstock nachmessen, aber sich so ungefähr an die tiefen Angaben halten. Das macht schon Sinn.
Okay, je größer das Korn, desto tiefer. Ich glaube, das kann man sich ganz gut merken.
Genau, das ist bei den Blumenzwiebeln auch so, aber ich wollte ja nicht abschweifen. Ja, nee, darüber reden
wir. Haben wir schon so viel gemacht heute.
Genau, also ganz normal Rille machen, aussehen, im richtigen Abstand, Rille wieder zumachen, angießen, fertig. Schön feucht halten, aber wenn es im Herbst sowieso viel regnet wie die letzten Jahre, dann natürlich auch nicht noch extra gießen. Was ich ganz lustig finde, ist, dass manche von diesen Herbstgemüsearten, dass die im Sommer noch nicht mal keimen würden.
Die merken, das ist denen dann zu warm oder wie?
Ja, genau. Die finden, ach nö, ist zu warm, passt für mich nicht.
Ist zu viel,
mach das
los,
alleine, ich warte noch.
Ja. Sehr gut. Wie mache ich das denn am besten, beziehungsweise wo mache ich das denn am besten, eher im Beet oder im Hochbeet? Wo funktioniert das besser?
Es geht beides. Also es geht auf jeden Fall beides, aber das Hochbeet bringt einfach seine altbekannten Vorteile mit gegenüber dem Erdbeet oder Grundbeet. Im Hochbeet erwärmt sich die Erde schneller, das Wasser fließt besser ab. Es ist viel leichter zu bearbeiten, weil ich mich einfach schlicht nicht so bücken muss. Und ich kann auf so ein Frühbeet auch sehr leicht einen passenden Frühbeetaufsatz draufbringen und damit natürlich noch die Vegetationszeit verlängern und kann es auch ganz gut abdecken und schützen vor Frost. Einfach durch so einen, wie gesagt, so einen zu kaufenden Frühbeetaufsatz. Im Erdbeet, das Erdbeet hat den Vorteil, dass es, wenn es eine Trockenperiode gibt, kann das auch bei Trockenheit noch gut für die Wasserversorgung sorgen, weil die Wurzeln dann einfach tiefer wurzeln und noch Wasser kriegen. Aber es ist im Herbst eigentlich kein Thema.
Nee.
Ja, und Platzprobleme hat man eigentlich im Herbst auch nicht. Also das ist auch kein Thema. Also Hochbeet ist eigentlich sehr empfehlenswert.
Was mache ich denn mit einem Grundbeet im Herbst? Hast du da eine Empfehlung?
Ja, wenn du da nichts weiter aussehen willst, dann natürlich, ach, endlich darf ich es mal wieder sagen, die Gründüngung.
Die Gründüngung, herrlich.
Genau.
Da haben wir ja auch eine extra Podcast-Folge zu gemacht, ne?
Ja. Kann aber ganz kurz, darf ich ganz kurz sagen, was Gründüngung ist?
Natürlich,
es
also
brennt mir auf
ganz
den
kurz.
Lippen. Ganz kurz. Also, Gründüngung ist kein grün angemalter Dünger, sondern es sind Pflanzen, die man nicht erntet zum Verzehren, sondern die einfach nur dafür da sind, dass sie dem Boden gut tun und damit letztlich indirekt auch meinen Pflanzen dann wieder. Die Pflanzen, das sind oft Pflanzen, die besonders tief wurzeln, besonders viel Humus dadurch in den Boden auch bringen, Bodenverdichtungen tief auflockern.
Darf ich ganz kurz mein neu erlerntes Wissen damit einstreuen?
Ja.
Ich glaube, das kommt jetzt nämlich, die ziehen die Nährstoffe aus der Luft und bringen die dann in den Boden. Ist das richtig?
Manche von denen.
Ach.
Ja, manche von denen, also alle, die so wie die Wintererbse Knöllchenbakterien machen und den Luftstickstoff rausholen. Und das macht zum Beispiel die Luzerne. Nein, Quatsch, nicht Luzerne, Lupine. Lupine macht auch diese Knöllchenbakterien. Die anderen, also so Ölrettich, Gelbsenf, Verzelia, die machen das nicht. Aber die machen dann zum Teil 2 Meter tiefe Wurzeln. Das heißt, wenn du das Problem hast, dass dein Boden irgendwie so fest ist und das Wasser auch nicht gut abzieht, einmal Gründüngung im Herbst aussehen. Im Frühjahr ist das dann durch den Frost komplett zerstört. Du kannst die letzten Reste dann noch wegrächen. Und dann ist der Boden so schön locker und auch ziemlich unkrautfrei. Und der Regen plattert nicht so auf die nackte Erde und verschlemmt den und das verkrustet dann nicht, sondern der Boden ist abgedeckt mit Pflanzen und alles ist gut. Die Mikroorganismen finden es toll. Regenwürmer flippen aus, vermehren sich wie doof, weil die dann endlich mal schön Nahrung haben. Also auf jeden nackten Boden, den ich nicht mehr nutze, Gründüngung aussehen.
Fein. Ja. Das klingt wirklich in einer sinnvollen Geschichte, Sabine.
Genau.
Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Stickstoff. Muss ich denn meine Herbstaussaaten gar nicht mehr düngen oder wie sieht das aus?
Also tatsächlich, ich meine, wir verkaufen gern Dünger und natürlich unser organischer AZ-Tomatendünger ist super, aber wenn du vorher schon dein Gemüse gut gedüngt hast, was da vorher drauf stand, dann brauchst du zum Herbst hin nicht nochmal düngen. Weil diese Blattgemüsearten, die brauchen nicht viel Nährstoffe. Da muss man einfach ganz ehrlich sein. Im Hochbeet, das könnte sein, dass es da eher schon mal ausgelaugt ist, weil eben der Boden ja nur begrenzt überhaupt da ist. Da würde ich dann schon eine kleine Düngergabe mal geben, so wenn die Keimlinge gerade da sind, wenn die vielleicht so 5 Zentimeter hoch sind oder so, einmal kurz düngen. Das geht auch flüssig, da gibt's ja auch den Biotrosol-Hochbeetdünger zum Beispiel, den ich nehmen kann. Ja, das würde ich da empfehlen.
Wollte ich gerade fragen, ob du da vielleicht nochmal irgendwie so einen Tipp für einen bestimmten Dünger hast, weil es gibt ja, es ist ja ein Überangebot an Dünger, den man da
es ist, ja,
auch falsch benutzen kann. Ne?
Es ist schlimm, aber ganz ehrlich, du kannst eigentlich nicht viel falsch machen, wenn du den vermeintlich falschen Dünger nimmst. In Wahrheit ist es so, wir kriegen so viele Anrufe von Leuten oder Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, ich wollte ja meinen Hibiskus düngen, aber ich habe gar keinen Hibiskusdünger gefunden, wo wir die Augen rollen und denken, ja, nimm doch den Rosendünger. Alles, was blüht, kann den gleichen Dünger kriegen. Das Wissen, manchmal ist es auch zum Verzweifeln, ihr Lieben, auch ihr Hörenden.
Nicht verzweifeln, nochmal die alten Folgen dazu hören.
Genau, aber bevor ihr gar nichts düngt, düngt irgendeinen Dünger, den ihr da habt, besser sowas als gar nichts zu düngen. Und falsch machen kann man damit nichts.
So, in der Herbstzeit ist ja auch dann irgendwie Erntezeit, nicht? Welche Gemüsearten kann man denn dann spät im Jahr noch ernten? Was lohnt sich denn da?
Genau. Also das bedeutet natürlich, das, was du im Herbst erntest, musst du dann im Sommer schon ausgesät haben, also so im Mai, Juni ungefähr. Ist auch was ich gerne mal unterschlage und denke dann so im Oktober, verdammt, jetzt ist doch kein Platz mehr für den Feldsalat da. Also was man im Herbst noch ernten kann, sogar im Winter zum Teil, das ist zum Beispiel Rosenkohl, auch Grünkohl, Chinakohl, Brokkoli, Endivien, Kohlrabi, Lagerkartoffeln, Möhren kann man auch noch spät ernten, Knollensellerie, Stangenbohnen, Lauch und so weiter, rote Beete. Also es gibt wirklich viel, was man ziemlich lange auf dem Beet stehen lassen kann. Und gerade wenn man keinen Keller hat zum Einlagern, was ja bei den meisten der Fall sein wird, lass es lieber noch einfach draußen stehen. Die meisten vertragen das super gut.
Sabine, hast du denn jetzt wieder mal so ein paar kleine 3 Tipps für uns? Weil es war jetzt wieder sehr viel Input natürlich. Es war viel zu beachten und viel zu lernen. Hast du 3 Tipps, an die man sich halten kann?
Also Tipp Nummer 1 wäre, achtet darauf, dass ihr Sorten aussät, die wirklich für den Herbst geeignet sind. Vielleicht haltet ihr ein Vlies für die ganz kalten, frostigen Nächte parat, wenn es so wirklich so ab minus 10 Grad und noch kälter wird. Dann ist schon ganz gut, wenn man die Pflanzen ein bisschen abdecken kann. Da reicht wirklich schon so ein Vlies einmal drüber decken. Und letzter Punkt, beim Gießen könnt ihr auch ein bisschen aufpassen. Meistens muss man im Herbst gar nicht so viel gießen.
Alles klar, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Wenn doch, wenn doch was schief geht, beziehungsweise ich doch nochmal ein bisschen nachhaken will und Fragen noch an dich oder an deine KollegInnen oder an die Firma Neudorf habe, wo kann ich mich denn da melden?
Sehr gerne, ich freue mich immer über Zuschriften und deswegen packe ich auch gerne meine E-Mail-Adresse direkt in die Shownotes. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de in unser Forum gehen, da sind meine Beraterinnen sofort dabei und beantworten dann eure Fragen. Und natürlich könnt ihr uns auch über Facebook und Insta Direktnachrichten schicken, freuen wir uns auch drüber.
Na ba, dann mal fein an die Herbsternte.
Genau, haut rein.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.